Sie ist zu sehen und zu hören, die Gnade Gottes. Darum geht es heute. Wir sind ja mitten in der Apostelgeschichte, nun im 11. Kapitel, auch dort in der Mitte angekommen. Und ich lese mal ab Vers 19. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, die gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, Nordafrika, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren, und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh, und er ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Barnabas aber zog aus, nach Tarsus Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Zwei Halbsätze sind mir da im Herzen hängen geblieben bei der Vorbereitung. Sie verkündigten das Wort, beziehungsweise sie predigten das Evangelium von Jesus Christus, und dann das Ergebnis: als er, Barnabas, die Gnade Gottes sah, da wurde er froh. Das Wort und die Gnade, darum geht's. Viele von uns können das bestätigen: einem Menschen kann nichts Wertvolleres geschehen, als im Herzen getroffen zu werden vom Wort Gottes. Wo Gottes Wort eindringt, da bleibt nichts beim Alten, beim Abgewirtschafteten, beim Verwelkten, beim Untergehen. Gott sagt durch den Jeremia, durch den Propheten: bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Jeremia 23. Ja, das Wort, das aus dem Munde Gottes geht, vollzieht, wozu es gesandt ist. Es zerschlägt die Bastionen der Lüge und der Lähmung. Es schafft Leben, es schafft Hoffnung und es schafft Glauben. Es erschüttert und verändert unsere versteinerten Herzen. Und das Wort Gottes frisst sich tatsächlich wie ein Feuer durch alle Generationen. Es ist, weil es das Wort des Lebens ist, das Wort vom lebendigen Gott, es ist nicht aufzuhalten. Das Leben aus Gott ist nun mal stärker als der Tod. Und die Wahrheit, die uns in Jesus Christus entgegenkommt, die ist stärker als der, den Jesus den Vater der Lüge und einen Mörder von Anfang an nennt. Diesen Todfeind der Wahrheit, diesen Todfeind des Lebens hat ja Jesus am Kreuz besiegt. Er hat ihm alle Rechte an jenen genommen, die er, Jesus, durch sein Blut für Gott erkauft hat. was Gott verheißt, was Gott tut, das ist unwiderruflich. Das ist endgültig. Darauf gründet unsere Heilsgewissheit. Vorhin hieß es in der Lesung, Gott hat uns errettet. Abgeschlossene Vergangenheit. Hat uns errettet von der Macht der Finsternis und er hat uns ein für alle Mal versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das ist der Kern des Evangeliums. Und nun, in dieser Geschichte, schickt der Auferstandene die Erlösten los, damit sie dieses Wort der Wahrheit ausbreiten. Sie breiten sie aus, diese Nachricht vom Triumph des Gekreuzigten, diese Siegesbotschaft vom Lamm, sie breiten sie aus durch die ganzen nahe und ferner gelegenen Landstriche hindurch. Phönizien, das ist der heutige syrisch-libanesische Küstenstreifen. Ja. Dann kommt Zypern, diese Insel, ziemlich weit weg und noch weiter weg, 500, 600 Kilometer, je nach Landweg 700, Antiochia. Und dass es für diese erste Generation der Christen kein Halten mehr gab, dafür hat Gott selbst gesorgt. Wir haben es vorhin gehört. Der Allmächtige gebraucht nach der Steinigung des Stephanus dessen Mörder und deren Anhänger, um die Gemeinde, die junge Gemeinde aus Jerusalem zu zerstreuen. Das ist faszinierend, ne? Frage ist, ob wir das immer noch faszinierend finden, wenn wir demnächst in solche entfernten Regionen zerstreut werden, also etwa Richtung Ostfriesland oder bis nach Rostock oder bis nach Kopenhagen. So weg aus dieser gemütlichen Gemeinde, hinaus in die Frische der Nord- und Ostsee. Ja, so war es ähnlich dort. Der Unterschied ist, dass Antiochia damals weit bedeutender war als Kopenhagen heute. Antiochia war die drittgrößte Stadt im Römischen Reich nach Alexandria und nach Rom. Und es war eine typische heidnische Handelsmetropole. Sie lag am Schnittpunkt verschiedener Handelsrouten und der Inbegriff eines richtigen Wüstentreibens, wie auch Korinth später. Übrigens wurde Antiochia im 7. Jahrhundert dann von arabischen Streitkräften erobert, die in demselben Jahr noch Jerusalem auch erobert haben. Im 7. Jahrhundert. Heute heißt Antiochia Antakya und liegt in der Türkei, nicht weit von der syrischen Grenze entfernt. In dieser antiken Handelsmetropole geschah nun etwas gänzlich Verrücktes. Wo es bis dahin vor allem um Geschäft, um Geld, um Sex, um Ruhm, um Macht ging, da wurde mit wachsender Durchschlagskraft auf einmal eine Nachricht verbreitet, für die der aufgeklärte Mensch damals wie heute nur ein Lächeln übrig hat übrigens. Ne? So, Gott hat einen Sohn, ja. Und er ist am Kreuz verblutet. Und dann ist er irgendwie aus dem Grab verschwunden. Was hat das für eine Relevanz für mein Geschäft und für meinen Zeitvertreib und für meinen Einfluss in der Gesellschaft? Man bezeichnete ja diese Botschafter der verrückten Nachricht, zum ersten Mal in Antiochia als Christen. Und das war alles andere als ein Adelstitel. Das war ein Spottname. Der bedeutete so viel wie die von der Sekte Christi. Und in dieses Muster des Spöttischen passt auch dass Petrus später in seinem ersten Brief an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in, und dann nennt er verschiedene Regionen der heutigen Türkei, dass er diesen Christusgläubigen zuspricht: Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit ist, ruht auf euch. Und dann geht er ausdrücklich, Petrus in seinem Brief, auf diese neue Namensgebung ein und betont: Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. 1. Petrus 4. Und auch Paulus hält es für notwendig, seinen Mitarbeiter Timotheus zu ermutigen, sich nicht von Scham und von Angst binden zu lassen. In seinem zweiten Brief schreibt er: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. 2. Timotheus 1. Und Paulus selbst sieht sich nicht fern von dieser Gefahrenzone. Wir auch nicht, ich auch nicht. Wir neigen schnell zum Schämen, unserer Defensivhaltung. Und deshalb geht der Paulus auch deshalb in seinem Brief an die Römer gleich am Anfang offensiv gegen alle drohende oder lauernde Entmutigung vor, indem er schreibt: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und genau an dieser Reihenfolge hielten sich die Jünger aus Jerusalem, als sie dann in Phönizien, Antiochia, Zypern unterwegs waren. Zuerst verkündigten sie das Evangelium den Juden. Und man darf annehmen, dass nicht wenige von diesen Juden das Wort vom Kreuz als Ärgernis empfanden, wie es Paulus später nach Korinth schreibt. Und als die jungen Christen dann in Antiochia auch zu den Griechen predigten, Griechen heißt diese griechisch gebildete Gesellschaft, da war wiederum bestimmt ganz vielen dieser gekreuzigte Christus nichts weiter als eine Torheit. Wiederum ein Zitat aus dem 1. Korintherbrief. Das war so, das ist so und das bleibt so. Dieses seit dem Kommen und Sterben und Auferstehen Christi bleibt vielen Juden das Wort vom Kreuz ein Ärgernis und vielen Nichtjuden der gekreuzigte Christus eine Torheit. Jesus sagt: Weit ist der Weg und breit, nein, weit ist die Pforte und weit und breit ist der Weg, auf dem viele in die Verdammnis gehen. Viele. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, so wird dieser Satz von Paulus fortgesetzt, uns aber, die wir selig werden, die wir gerettet werden, ist das Wort vom Kreuz eine Gotteskraft. Und deshalb lautet der Auftrag: Denen, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus als Gotteskraft und Gottes Weisheit. Nirgendwo finden wir Weisheit als in Gottes Kraft. Und das taten diese jungen Christen in Antiochia. Und sie waren offenkundig nicht beeindruckt von spöttischer Begleitmusik. Sie predigten Christus unverschämt. Und sie wussten natürlich genauso wie wir heute, dass das Evangelium verrückt ist, weggerückt aus dieser begrenzten Logik der Welt und höher als alle Vernunft, höher als unser Verstand. Aber da es eine Kraft Gottes ist und die selig macht alle, die daran glauben, deshalb ist ja diese verrückte Botschaft die wertvollste Nachricht, die es überhaupt unter der Sonne gibt. und weil sie ein schöpferisches Wort Gottes ist, schafft sie Leben. Es entsteht Leben, es entsteht Rettung, es entsteht Freude und Heil. Und deswegen ist auch die Verkündigung des Wortes Gottes die höchstrangige Tätigkeit, die ein Mensch ausüben kann. Das muss nicht von hier aus geschehen. Das kann unter, oder das geschieht am meisten, auch damals in Antiochia sicherlich, unter vier Augen oder unter sechs Augen, von Mann zu Mann oder Mann zu Frau oder umgekehrt. Das ist die höchste, wertvollste Tätigkeit, die wir je ausüben können. Vorhin las Helen aus dem Kolosserbrief, das Wort der Wahrheit bringt in aller Welt Frucht. Und es wächst von dem Tag an, so steht da, da ihr es gehört habt und Gottes Gnade erkannt habt. Das ist also die Abfolge, Gottes Wort hören, die Gnade Gottes erkennen, was immer heißt auch Christus erkennen, dann die Frucht des Geistes empfangen und mitbeteiligt werden am Wachstum der Wahrheit und des Lebens. Das ist die Abfolge. Die Frage an uns ist, erleben wir das so? Erleben wir das so in unserem Leben, in unserem Gemeindeleben? Was ist wichtig? Was dominiert unser Leben? Das Evangelium breitet sich aus, wenn wir es aufnehmen, wenn wir es dankbar aufnehmen, wenn wir deshalb die Gnade Gottes erkennen, dann werden wir auch den Erlöser der Welt, wie damals in Antiochia, unverschämt bezeugen. Dann bringen wir Frucht. Aber nun gibt es eine Blockade für das Aufnehmen des Wortes Gottes. Viele Blockaden. Jesus nennt im Gleichnis vom Sämann unter anderem, was bei uns hindert, was eine Sperre ist für Gottes Wort, Oberflächlichkeit. Oder die Sorgen, das Hängenbleiben in Sorgen, das Hängenbleiben am betrügerischen Reichtum, dieses Verlangen nach Geld noch mehr und dann natürlich insgesamt die Begierden nach allem, was die Welt so an Glitzerkram zu bieten hat. Das blockt das Wort Gottes ab. Jesus sagt, das erstickt das Wort Gottes. Das tötet in unserem Herzen das Wort Gottes. Die aber das Wort Gottes hören und behalten in einem feinen und guten Herzen, fährt er fort, die bringen Frucht in Geduld. In einem feinen und guten Herzen, was ist denn das? Hast du das, Marianne? Gut, vielleicht doch. Also das feine und gute Herz ist das vom Heiligen Geist regierte Herz. Ganz einfach. Also unsere Natur, die können wir vergessen allmählich, ja, den alten Burschen und die alte Tante. Aber mein nur das alte Wesen, ne, liebe Marianne, klar. Aber wenn der Heilige Geist unsere Herzen regiert, dann haben wir ein feines und gutes Herz. Und dann wird er, der Geist Gottes, in unseren Herzen Frucht aufwachsen lassen. Da ist dann auf einmal Liebe, Treue, Güte und Freude im Heiligen Geist und Friede und einiges mehr. Kann man alles nachlesen im Galater 5. Und die Frage ist, die man sich immer wieder stellen sollte, bin ich im Frieden mit Gott und mit meinen Geschwistern? Nicht rund um die Uhr, aber immer wieder. Habe ich Lust an der Treue? Schmecke ich die Güte Gottes und gebe sie an andere weiter? Bewegt mich seine Liebe so stark, dass ich auch andere liebe? Das sind Fragen, die man sich immer wieder ganz entspannt oder vielmehr Gott stellen darf. Er möge mich in die Wahrheit führen oder uns in die Wahrheit führen. Dann sehen wir, ob der Geist Gottes in uns dieses feine und gute Herz wirkt. Und der Heilige Geist kommt nie ohne Gottes Wort zu uns. Aber wo das Evangelium von Jesus Christus inhaltlich klar verkündigt wird. Der Kern ist immer Christus. Und wenn der Kern Christus ist, dann ist der Kern immer Gnade Gottes. Und wenn es inhaltlich klar verkündet und geglaubt und angenommen wird, da entfaltet der Geist der Kraft und der Liebe tatsächlich sein göttliches Leben, Dynamis. Und so mächtig ist dieses göttliche Wirken, diese göttliche Lebenskraft, dass er geistliche Tote verwandelt in Kinder Gottes. Er reißt, hat viele, vielleicht alle schon von uns, herausgerissen aus diesem tiefen Dämmerschlaf, der sogar ein tödlicher Schlaf ist, und hat uns in die Wahrheit hineingeführt. Denn ihr seid wiedergeboren, schreibt Petrus in seinem ersten Brief, ihr seid wiedergeboren, von Neuem, von oben geboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem Wort Gottes, das da bleibt. Das ist alles Heilsgewissheit, es bleibt. Er hat uns ergriffen und er bleibt in uns. Das ist beglückend, weil es ewiges Leben schafft und es ist zugleich auf dramatische Weise das Wort Gottes richtend und scheidend. Jesus, der ewige Sohn Gottes, spricht: Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Dann folgt ein Satz und der nächste heißt: Wer mich verachtet und nimmt mein Wort nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tag. Von Peter Brunner, einige kennen ihn vielleicht, der Mann ist schon 3 Jahrzehnte oder 4 Jahrzehnte tot, lutherischer Pastor und Theologieprofessor, ein gläubiger Mann, der hat dazu folgenden Kurzkommentar gegeben: Ob der Mensch will oder nicht, in der Begegnung mit dem Evangelium steht er ungefragt in der endzeitlichen Krise. Ob der Mensch will oder nicht, in der Begegnung mit dem Evangelium steht jeder Mensch ungefragt in der endzeitlichen Krise. Krise, auch von der Wortherkunft her, auch in der inhaltlichen Bedeutung her, hat immer mit Entscheidungen zu tun. Wohin wende ich mich, wenn mich das Wort Gottes trifft? Trete ich ins Licht, in das Licht der nun gehörten Wahrheit, oder bleibe ich ganz bei mir? Bleibe ich ganz bei meinem alten, bei meinen verwitterten Standpunkten? Wir haben oft sehr logische Standpunkte, religiös bedeutsame Standpunkte, ja, die alle schon im Abgrund liegen. Alle unsere Standpunkte liegen im Abgrund. Aber das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, sagt der Hebräerbrief. Kräftig im Sinne von, da heißt es dabei im Griechischen, energes, energiegeladen, wirksam. So ist das Wort Gottes und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch. Das ist die Krise. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Keiner kann sich entziehen, kein Mensch. Auch jeder gläubige Christ erfährt natürlich immer wieder, hoffentlich, diese Scheidung. Jeder, der ernsthaft in der Bibel liest, wird immer wieder in seinem Innersten einen Kampf erleben. Dort findet der Kampf statt zwischen einer gefühlten Wirklichkeit und einer konkreten oder der konkreten Wirklichkeit. Also zwischen unserer jahrzehntelang eingeübten egozentrischen Sichtweise, das ist die gefühlte, ne? So ist es, so bin ich es gewohnt. Aber dagegen steht die ewige Sichtweise und einzig gültige Sichtweise Gottes. Zwischen diesen beiden geht es hin und her. Es geht hin und her zwischen unseren scheinbar vernünftigen, altgewohnten Gewohnheiten und den dazu konträren Aussagen Gottes und den Weisungen unseres Vaters im Himmel. Er gibt uns Weisungen, die immer ins Leben führen, heraus aus den alten Gewohnheiten, hinein ins Neue. Und wohl dem, der sich da früher oder später vom Wort Gottes leiten lässt und nicht von seiner altvertrauten Gefühlswelt. Haben wir schon immer so gemacht. Keiner entgeht diesem Kampf. Auch nicht der eben, der zum ersten Mal mit dieser Wahrheit konfrontiert wird. Der heute noch fern von Gott ist, fern von Jesus. Der noch nicht glauben kann, dass er in einer sündenverseuchten Existenz steckt, aus der ihn nur Jesus herausretten kann. Auch da schafft Gott uns im Fortschreiten immer mehr Klarheit. Wir verzweifeln übrigens immer weniger über uns und über unseren lächerlichen Egozentris, über unsere lächerliche Egomanie. Wir werden es einfach früh genug zugeben vor Gott und sagen, du hast recht, wieder einmal habe ich mich verwirrt, hier komme ich. Bitte, du bist meine einzige Hoffnung, Jesus Christus. So geschieht das Finale eines jeden täglichen Kampfes oder nächtlichen Kampfes, das in unserem Innern tobt, der in unserem Innern tobt. Sobald das Evangelium aufleuchtet, schafft es dankbares Ergreifen auf der einen Seite und aggressionsgeladenes, spöttisches oder gleichgültiges Ablehnen. Ich nenne mal zwei Beispiele aus der Apostelgeschichte, die wir schon gehört haben, wie ungeheuerlich scheidend das Wort Gottes wirkt. Apostelgeschichte 2. Als Petrus am Pfingsttag predigt, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat, da, so heißt es, ging es ihnen durchs Herz. Das Wort ging ihnen durchs Herz und sie fragten, was sollen wir tun? Petrus hat es ihnen gesagt, was sie tun sollten. Daraufhin, so sagt es die Bibel, die nun sein Wort annahmen, die ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Was aber geschah, als Petrus das Evangelium vor der höchsten Justiz- und Religionsinstanz des Landes, nämlich vor dem Hohen Rat, verkündigte, als sie das hörten, erneut ging es ihnen durchs Herz, wörtliche Wiederholung, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten, der Hohe Rat. Anschließend, sechstes Kapitel, breitete sich das Wort Gottes aus und die Zahl der Jünger wurde, wie es da heißt, sehr groß in Jerusalem. Apostelgeschichte 8 oder 7 schon. Doch dann, 7, kommt es zu dieser gewaltigen Predigt des Stephanus. Ein Mann voll Gnade und Kraft, heißt es da. Und als er predigte zum dritten Mal, vielleicht ist es euch alle schon, ging es ihnen durchs Herz. Dreimal, es ist kein Zufall, dass die Bibel in so kurzen Abständen dreimal diese Formulierung braucht. Und sie knirschten mit den Zähnen und sie brachten ihn um. Dreimal geht es dem Menschen durchs Herz, dreimal Bekehrung, also einmal Bekehrung, dann wieder erst das Wort auf Bekehrung, zwischendurch zweimal Mord und Totschlag. Erst Mord in Gedanken, dann Mord in der Tat. Das Evangelium trennt die Spreu vom Weizen, auch heute in Bonn. Es macht lebendig, die das Wort aufnehmen und Gott vertrauen, und es wird denen zum Richter, die es ablehnen, unweigerlich. Für die einen ist es ein Grund zum lebenslangen Jubel. Wir werden sogar eine Ewigkeit, in Ewigkeit jubeln, dass alles durch Gnade allein, durch Christus allein zu meinem Heil geschehen ist. Und den anderen, so sagt Petrus, ist das Wort ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Religiös hochgetrimmte Menschen mögen das Wort Gnade nicht. Und sie mögen nicht einmal so recht den Inhalt der Gnade schmecken. Nämlich die unverrückbare Wahrheit, dass der gnädige Gott uns unter der Herrschaft Christi an allem seinem Reichtum teilhaben lässt, an seiner versöhnenden Liebe, an seiner Gerechtigkeit. Alles geschenkweise. Der religiös hochgetrimmte Mensch möchte seine Gerechtigkeit aufrichten, nicht Gottes Gerechtigkeit. Was ist der Grund, der tiefste Grund für diesen Widerstand gegen die Gnade Gottes? Es ist die Ursünde Satans und die Ursünde des Menschen. Der stolze, in sich und in die Sünden verstrickte Mensch will nicht auf seinen Schöpfer angewiesen sein. Und selbst der aus Gnaden bekehrte Mensch, der von aus Gottes Wort und Geist neu geboren ist, auch der schleppt ja Zeit seines Erdenlebens, wir alle. Wir schleppen so viel Schrott aus unserem alten Leben und Denken und Wollen mit, dass wir, sofern wir an unserer gesetzlichen Selbstbeweihräucherung festhalten, in allen Gemeinden der Welt tun es immer etliche. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich möchte nicht festhalten, aber wer es tut, der redet sein altes Wesen schön und er redet die vergebende Liebesmacht Gottes klein. Ja, ein bisschen Anschubhilfe, ein bisschen Brise von der Gnade, so immer wieder mal. Aber dass alle guten Gedanken von Gott sind, dass alle guten Worte und Werke vom Geist Gottes in unserem Herzen gewirkt werden, das wollen wir, wenn wir noch an unserer Gerechtigkeit, so lächerlich sie ist, festklammern oder an unserem Leistungsvermögen vor Gott und den Menschen, das wollen wir nicht wirklich. Wir wollen auch gut sein, ein bisschen. Und dieses bisschen, das ist der Tod. Das schafft ein gnadenloses Leben. Luther hat diese Selbstüberschätzung in einem Satz zusammengefasst. Den Hoffärtigen schmeckt die Gnade nicht, denn ihnen schmeckt die Sünde noch nicht übel genug. Prüfen wir mal vor Gott, was mit unserem Innersten ist. Er möge uns mal aufdecken. Wenn wir uns selbst immer noch beweihräuchern und schönreden, es ist ein anstrengendes Leben, es lohnt sich nicht. Es führt in die Heuchelei, es führt in Härte, in Verurteilung anderer und so weiter. Den Hoffärtigen schmeckt die Gnade nicht. Die frisch gebackenen Christen in Antiochia hatten dieses Problem offenkundig nicht. Die waren so in der Dynamik des neuen Aufbruchs und die Hand des Herrn, heißt es da, war mit ihnen, das heißt die Kraft des Herrn. Der Arm des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und weil sie sich ganz in Gottes Hand wussten, Sie haben dieses dramatische Alt-Neu so erlebt, dass sie gar nicht mehr daran denken konnten, jetzt ihre eigene Gerechtigkeit zu pflegen. Und weil sie ganz dem vertrauten, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, wie Jesus seinen Jüngern zum Abschied sagte, deshalb wurde, wie es da in der Bibel heißt, eine große Zahl gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Und das Neue, das da in diesen Menschen zu Antiochia geschah, in ihrem Lebensstil, in ihren Versammlungen, auch in ihrer Bezeugung der Herrschaft Christi, das muss so dramatisch wuchtig neu gewesen sein, dass die Kunde eben bis ins ferne Jerusalem drang. Und dann sandte die Gemeinde den Barnabas hin, damit er den Dingen auf den Grund geht. Und was sah Barnabas, als er hingereist war nach Antiochia, was entdeckte er auf dem Grund des Lebens dieser jungen Christen? Er entdeckte, er sah die Gnade Gottes. Er sah die Gnade Gottes. Wie sieht man denn Gnade Gottes? Man hören kann man sie im Evangelium. Aber wie sieht man sie? An der Freude. An der Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude in Christus Jesus. Sie zeigt, dass Gnade am Wirken ist. Eben, dass Christus am Wirken ist. Freude. Die Freude darüber, dass ich mich meinem Erlöser in die Arme werfen kann. Einmal und wieder und jeden Tag meine Niedergeschlagenheit. Ich werfe mich in die Arme mit meiner Niedergeschlagenheit, in die Arme Gottes. Die Freude. Dann sieht man die Gnade an der Dankbarkeit. An der Dankbarkeit dessen, der sich vom allmächtigen Gott bedingungslos und ohne jede sonstigen, wie soll ich sagen, Vorbehalte geliebt sieht. Wer sich ohne Vorbehalte und ohne Bedingung von Gott angenommen weiß, der wird dankbar sein müssen. Er muss es nicht mehr hervorpressen, er ist es. Dankbarkeit. Auch Dankbarkeit dafür, dass wir die Gaben des Heiligen Geistes bekommen und dass die Frucht des Geistes in unserem Leben immer mehr aufwächst. Und dann auch Dankbarkeit darüber, dass wir Erben der ewigen Güter Gottes sind. Eingesetzt zu Erben des Himmels. Und auch daran wird die Gnade Gottes sichtbar, in den Zusammenkünften der Begnadigten. Also wo die Erlösten, so wie wir vorhin hoffentlich, im Geist und in der Wahrheit Gott anbeten. In Gesängen, in Gebeten und dann auch das Evangelium, hoffentlich heute wieder, empfangen und dann auch weitergeben. Auch darin wird die Gnade Gottes sichtbar, wenn wir den gekreuzigten und auferstandenen Heiland der Welt weitersagen. In kleinen Gelegenheiten, in großen Ereignissen, überall, unter uns, auch da. Wir haben es alle nötig, uns immer wieder die Wahrheit zu sagen. Und so, auf diese Weise also, wurde viel Volk für den Herrn gewonnen. Barnabas konnte sich nur freuen über diese Gnade, die er sah. Dann suchte er den Paulus und dann haben die beiden zusammen ein Jahr lang den Begnadigten die Lehre der Gnade immer tiefer ausgelegt, bis sie richtig tief verwurzelt waren. Tief in Christus verwurzelt. Und genauso, was damals in Antiochia galt, genauso gilt es heute in Bonn. Gott will, dass wir seine rettende Gnade verkünden. Er will, dass sie sichtbar und hörbar wird in unserem Leben. Und damit wir lebensrettende Botschafter Christi werden und sein und bleiben können, brauchen wir nur eins, Das reicht für alles. Eine tiefe, vertrauensvolle Beziehung zu unserem Erlöser. Alles Weitere folgt daraus. Jetzt bete ich noch kurz zu unserem Lebensretter. Herr Jesus Christus, du bist so gewaltig. Du warst schwach und erbärmlich, als du am Kreuz hingst und alles, fast alle haben sich abgewandt. So hast du dich für uns zur Sünde machen lassen, damit wir in dir die Gerechtigkeit empfingen und seien, die vor Gott gilt. Wir sind dir so dankbar. Wir können es mit Worten sagen, wir können es auch tief bewegt empfangen und doch können wir das Ausmaß deiner Retterliebe nicht annähernd fassen. Wir sind so klein. Aber du liebst uns nicht nur in unserer Kleinheit, die wir objektiv haben. Du liebst uns auch in unserer Schrägheit, auch in unserem inneren Aufgewühltsein, vielleicht sogar gegen dich und dein Wort. Und du lässt nicht locker. Und ich bitte dich, dass du heute und die nächsten Tage jeden Menschen, der hier ist, ob Mann oder Frau, Herr, so ergreifst, auch mich wieder neu, dass wir gar nichts anderes wollen, als mit dir zusammen sein, als Leben zu teilen mit dir, dein Leben in unserem Leben zu empfangen. Bitte befreie uns von jedem gesetzlichen Wahnsinn. Bitte führe du uns in die Wahrheit, in deine Gnade, die du selbst bist in Person. Dafür hast du den Himmel verlassen, die Herrlichkeit. Dafür hast du dich arm und klein gemacht. Aber nun bist du der Auferstandene und regierst das Lamm Gottes auf dem Thron. Herr, wir wollen mit dir weiterziehen, durch diese Zeit in die Ewigkeit. Und deinem Namen sei alle Ehre, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.